Das ist der Podcast von Arbeit und Arbeitsrecht, dem Personalmagazin für Arbeitgeber. Mein Name ist Andreas Krabel und ich bin der Chefredakteur der AUA. In der Reihe Kurz gefragt sprechen wir regelmäßig mit Dr. Jan Tibor-Lellay. Er ist Fachanwalt für Arbeitsrecht und Partner bei Wiese in Frankfurt.
Hier könnte Ihre Werbung zu hören sein. Kontaktieren Sie uns unter aua.anzeigen@husmedien.de. Weitere Informationen finden Sie in den Shownotes.
Herzlich willkommen, lieber Dr. Lellay, zu einer neuen Folge Kurz gefragt. Wir wollen heute sprechen über besondere Kündigungsgründe. Erst ist da ein Verdacht, der erhärtet sich vielleicht, dann kommt Druck von außen hinzu und irgendwann sieht sich der Arbeitgeber zum Handeln gezwungen. Er kündigt den Mitarbeiter. Es gibt aber auch Fälle, in denen allein der Tatverdacht oder der Druck isoliert betrachtet zur Auflösung des Arbeitsverhältnisses führen können. Wir wollen heute einmal anhand eines Urteils des LAG Mecklenburg-Vorpommern uns die Verdachts- und die Druckkündigung genauer anschauen. Das ist das Urteil vom 13.06.2023. Dem lag vermutlich die klassische Situation einer Druckkündigung zugrunde. Lieber Dr. Lellay, was ist hier genau passiert?
Ein Fall, wie man den leider, muss ich ja sagen, in den Kündigungsschutzsituationen, Kündigungsschutzprozessen relativ häufig erlebt, zumindest dann, wenn es in die Richtung geht wie hier, nämlich verhaltensbedingt, / personenbedingt. Manchmal ist das ja auch gar nicht so klar, wie das so läuft. Warum sage ich das, dass man das so häufig hört? Es ist deswegen so, weil es fast schon wie eine Leidensgeschichte sich liest, wenn man das Urteil sich zu Gemüte führt. Das Gericht schreibt das sogar selber. Eine Vorgeschichte seit dem Jahr 2020 hatte der Fall, und es ging um einen Mitarbeiter, einen leidenden Mitarbeiter in der Kommunalverwaltung, nämlich in einem Stadtarchiv. Und der hatte, um das mal zurückhaltend zu formulieren, Schwierigkeiten mit seiner Vorgesetzten, seiner Führungskraft und auch dem Oberbürgermeister, also im Grunde genommen in der Kommunalverwaltung Schwierigkeiten mit allen denen, denen man sichtlich nicht Schwierigkeiten aussetzen sollte. Und das kam zu ganz schwierigen Situationen mit Abmahnungen, Beschwerden von Mitarbeitern und so weiter und so weiter. Dann Arbeiten, die nicht fertiggestellt wurden, also so etwas wie in die Richtung Arbeitsverweigerung fast schon und dann schließlich eine Kündigung mit natürlich anschließender Kündigungsschutzklage. Und was dann, und das hatten Sie ja in der Anmoderation, Herr Krabbel, schon angesprochen, als Sahnehäubchen, ohne dass ich das zynisch anhören soll, noch dazu kam, war, dass man auch sagte dann, naja, die Mitarbeiter, die Kolleginnen oder die das Team diesesjenigen, der da klagte, das wolle auch nicht mehr zusammenarbeiten. Also da kam etwas auf, was man fast so wie eine Drucksituation nennen könnte.
Ja, und genau darauf wollen wir uns stürzen. Das klingt nämlich jetzt mal ganz wertfrei spannend, rechtlich spannend für uns. Wie hat das Gericht entschieden und können Sie dieser Argumentation folgen?
Ja, ich denke, ich kann der Argumentation gut folgen. Das ist sauber begründet, das Urteil, das Ergebnis vorweggenommen. Das Gericht hat entschieden, der Kläger hat Recht bekommen, hat also seine Kündigungsschutzklage gewonnen. Aber, und deswegen haben wir den Fall ja auch heute hier, die Argumentation des Gerichts ist interessant, etwas natürlich auch vorgegeben durch den Prozessverlauf. Und wenn man das mal so ein bisschen abschichten will, dann ging es ja erstmal um diese behauptete Schlechtleistung. Wir hatten ja letztlich im Podcast auch schon mal etwas Ähnliches, da ging es um Arbeitsverweigerung, da ist ja der Bereich manchmal etwas grau, etwas schwimmt, die Unterscheidung da, aber hier ging es tatsächlich um Schlechtleistungen. Und das konnte man an sich sogar auch ganz gut dokumentieren. Da waren nämlich Aufgaben demjenigen übertragen worden und dann wurde ihm gesagt, naja, also die hast du nicht richtig erfüllt, beziehungsweise nicht richtig erfüllt in dem Maße, wie wir das gerne hätten. Das ist deswegen so interessant, weil das Arbeitsgericht, beziehungsweise hier dann das Landesarbeitsgericht nochmal ganz schulmäßig das abarbeitet, was das BAG sagt. Und ich finde den Satz so gut, das ist aus dem BAG zitiert, wo die nämlich schreiben, der Dienstverpflichtete hier, also der Kläger, der schuldet ein Wirken und nicht das Werk, also nicht die fertigen Arbeitsergebnisse. Und das war letztendlich hier auch die Schwäche der Argumentation der Arbeitgeberin, die nämlich immer sich oder zumindest vorgeblich oder vorgeschoben in Anführungszeichen auf das Nicht-Abgeben von bestimmten Dingen, also Arbeitsergebnisse berief. Und da sagt das Gericht, naja, aber das ist ja gar nicht unbedingt das, was geschuldet ist. Also das kann so gar nicht unbedingt eine Schlechtleistung sein.
Sich das Gericht auch dazu verhalten, dass eine Drucksituation entstanden ist? Und wie ist diese Druckkündigung als solches eigentlich definiert?
Ja, interessanterweise ist die Druckkündigung ist ja prominent in dem Sinne, dass sie relativ selten in der Praxis vorkommt, aber doch hat so einen gewissen Nimbus, weil das ja auch so Fälle sind, die sind etwas außergewöhnlich. Es gibt keine Legaldefinition, keine Gesetzesdefinition. Allerdings gibt es seit langem schon die Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts, und das ist ja auch Aufgabe unserer höchsten Gerichte, hier auch Definitionen zu finden beziehungsweise Argumente und Begriffe zu bilden, wenn das im Gesetz nicht vorgesehen ist. Also gesetzlich gibt es das nicht, aber das BAG, und ich denke, das ist die anerkannte Argumentation beziehungsweise Definition, das sagt, die Druckkündigung ist das, wenn die Arbeitgeberin kündigt, weil Dritte mit Nachteilen drohen. Das können also andere Arbeitnehmer sein, diese Dritten. Das können aber auch zum Beispiel Gewerkschaften sein, Kunden und so weiter und so weiter. Also immer Dritte, die erstmal so auf den ersten Blick mit dem Arbeitsverhältnis zumindest nicht unmittelbar etwas zu tun haben.
Ja, und was macht eine Beendigung des Arbeitsverhältnisses auf diesem Wege eigentlich so problematisch?
Ja, es ist eben so, und das ist meiner Meinung nach ja auch der richtige Ausgangspunkt. Wir sprechen ja beim Arbeitsverhältnis über einen Vertrag, über einen Arbeitsvertrag, § 611 klein a BGB steht es ja auch drin. Und das ist ja auch unstrittig, die Druckkündigung bezieht sich ja zumindest erst einmal nicht auf Dinge, die in diesem Arbeitsvertrag eine Rolle spielen, beziehungsweise die in diesem Arbeitsverhältnis, was ja auf dem Arbeitsvertrag aufbaut, eine Rolle spielen. Das heißt also, äußere Einflüsse, die sollen hier zum Kündigungsgrund herangezogen werden oder etwas salopp gesprochen zum Kündigungsgrund gemacht werden. Und da muss man sich ja schon fragen, einfach mal so nach dem gesunden Menschenverstand, aber vielleicht auch so aus der juristischen Dogmatik heraus, warum soll so etwas, was ja erstmal auf das Arbeitsverhältnis so keinen richtigen Bezug hat, warum so etwas sein soll oder etwas dienen soll zu einer Beendigung des Arbeitsverhältnisses? Und ich denke, das ist die Problematik des Ganzen.
Ja, da gibt es dann auch Abwägungsfragen, zu denen kommen wir gleich noch. Wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, dann stößt man sehr schnell auf die beiden Begriffe echte und unechte Druckkündigung. Was hat es damit auf sich?
Ja, die Begriffe mag ich gerne, weil ich mir immer wieder auch vor Augen führen muss, was damit gemeint ist, unechte und echte Druckkündigung. Wenn man mit der unechten anfängt, dann sagt hier das Bundesarbeitsgericht, von einer unechten Druckkündigung sollte man sprechen, wenn dem Gekündigten oder der Gekündigten oder der zur Kündigung anstehenden objektiv ein Vorwurf gemacht werden kann. Das ist dann häufig irgendwas Verhaltensbedingtes oder Personenbedingtes. Das heißt also, hier gibt es schon eine gewisse Situation, um das mal so ein bisschen, sag ich mal, generell zu fassen. Und bei der echten Druckkündigung dann im Gegensatz dazu fehlt dieser objektiv festmachbare Sachverhalt oder Tatbestand oder Anknüpfungspunkt. Und dann ist es der Druck von außen tatsächlich in Anführungszeichen alleine, der den Kündigungsgrund entstehen lassen soll, beziehungsweise die Kündigung rechtfertigen soll. Das ist die Unterscheidung zwischen der unechten und der echten Druckkündigung.
Dann greifen wir uns mal die echte Druckkündigung raus. Die klingt ein wenig spannender. Welche Anforderungen müssen da erfüllt sein?
Ja, die ist auch deswegen spannend, weil die ja tatsächlich sich dann ganz weit, wie wir das gerade auch schon gesagt hatten, von diesem Arbeitsverhältnis ja wegbewegt. Bei der unechten Druckkündigung kann ich ja immer noch sagen, es gibt irgendwie einen Bezug schon nochmal, aber bei der echten gibt es den ja erstmal zumindest nicht. Und deswegen sagt aus meiner Sicht auch absolut zu Recht das Bundesarbeitsgericht in der ständigen Rechtsprechung, das sagt, ja, also diese echte Druckkündigung, die kann erfolgreich sein, aber, und dann ist es ja meistens das Schwierige, was dann kommt, aber wenn die Gerichte aber sagen, dann ist immer große Vorsicht geboten, aber sagt das BAG, nur wenn es der letzte Ausweg ist, also das Last Resort, würde man im Englischen auch sagen. Das heißt also, hier muss man unabhängig davon, dass es ja sowieso im Kündigungsschutzrecht ganz wichtig ist, dieses Ultima Ratio Prinzip, also die Kündigung immer noch als letztes Mittel, aber hier ist das noch mehr. Und da sagt das Bundesarbeitsgericht, das ist eben auch ganz, ganz wichtig bei der echten Druckkündigung, der letzte Ausweg, massive Schäden müssen
bestehen oder drohen. Und auch, und das ist ja auch ganz wichtig, die Arbeitgeberin muss sich immer vor denjenigen oder diejenige stellen, muss sagen, ich versuche, dieses Arbeitsverhältnis zu retten und den Druck noch einmal wegzunehmen. Und das alles ist Voraussetzung für eine eventuell dann erfolgreiche echte Druckkündigung.
Ja, nicht minder beliebt und ich würde sagen, aus gutem Grund, weil dogmatisch vielleicht auch nicht ganz so einfach ist, die Verdachtskündigung, weshalb wir die beiden Gründe einmal zusammengezogen haben heute in der Folge. Womit haben wir es hier zu tun? Gibt es dafür eine
Definition? Ja, die Verdachtskündigung und die Druckkündigung haben erstmal natürlich von ihrem Inhalt her nicht viel gemeinsam, aber doch haben sie ganz viel gemeinsam, nämlich das erste ist nämlich das, dass es für beide eine Definition zumindest im Gesetz nicht gibt. Für die Verdachtskündigung gibt es die nämlich auch nicht. Und dann ist es vielleicht auch noch ein gewisser Gleichklang zwischen diesen beiden Kündigungsarten, dass sie so etwas Besonderes haben, vielleicht sogar einen gewissen Nimbus da ist so etwas Besonderes und auch fast schon so eine Grauzone, in die man da so reingeht. Und die Verdachtskündigung, ich muss es ganz offen sagen, das Bundesarbeitsgericht sagt ja in ständiger Rechtsprechung, dass ist das anerkannt ist, ist auch vom Bundesverfassungsgericht abgesegnet worden, ist also verfassungskonform natürlich. Ich halte sie trotzdem für problematisch, weil ja, und das sagt das Bundesarbeitsgericht ja auch, letztendlich es um einen Verdacht geht, der Kündigungsgrund sein soll und dann ja auch ist. Der schwere Verdacht häufig einer strafbaren Handlung oder sonstigen sehr, sehr schwerwiegenden Pflichtverletzung, Vertragspflichtverletzung, der zerrüttet die Vertrauensgrundlage des Arbeitsverhältnisses. Und deswegen, BAG in ständiger Rechtsprechung, kann dieser bloße, dringende, auch an Tatsachen festzumachende Verdacht, aber es bleibt bei einem reinen Verdacht, das muss man sehen, der kann eine Kündigung rechtfertigen. Und das ist natürlich in einer gewissen Weise schon problematisch, weil, und das passiert ja übrigens auch, so ein Verdacht kann sich ja im Nachhinein als unzutreffend herausstellen.
Ja, und es ist dann wahnsinnig schwierig, da die Sachen wieder gerade zu bügeln. Welche Voraussetzungen müssen denn für einen so schwerwiegenden Eingriff seitens des Arbeitgebers vorliegen? Ist da eine Abmahnung immer entbehrlich oder kann man das so gar nicht festmachen und der Einzelfall entscheidet?
Ja, die Abmahnung, denke ich, ist ein Todfeind der Verdachtskündigung, weil man in Fällen, in denen man sagen würde, eine Abmahnung würde ausreichen, nie von einem Gericht, und das ist ja auch richtig so, eine Verdachtskündigung bestätigt werden bekommt, also ein Gericht keine Verdachtskündigung bestätigen wird, also ich sage jetzt nie, vielleicht doch mal irgendwann, aber ich kann mir das wirklich gar nicht vorstellen, weil es ja ein, wie gesagt, schwerwiegender Verdacht einer schwerwiegenden Vertragspflichtverletzung sein muss, Stichwort eben Straftaten. Aber die ganz andere und wichtige Voraussetzung der Verdachtskündigung, und das finde ich auch gut, wie die Rechtsprechung das macht, die erkennt ja diese Problematik, die daran sich knüpft, der bloße Verdacht soll ausreichen. Da sagt die Rechtsprechung, das Bundesarbeitsgericht sagt, du musst aber Arbeitgeberin alles aufklären. Und das ist eben vor allen Dingen die Anhörung. Und da ist es, denke ich, schon entscheidend, dass man hier auf diese Voraussetzungen ganz, ganz besonders achtet.
Ja, die Anhörung ist ein ganz spannender Punkt. Muss jene Anhörung des Arbeitnehmers denn im Rahmen der Sachverhaltsaufklärung erfolgen? Ist das zwingend? Wie führt man eine solche durch?
Ja, es ist zwingend. Keine erfolgreiche Verdachtskündigung ohne erforderliche Anhörung des Betroffenen, der Betroffenen, also zumindest die Gelegenheit zur Stellungnahme, das ist zwingend. Und wie gesagt, da sagt die Rechtsprechung auch sehr streng, meines Erachtens auch zu Recht. Das brauchen wir, das wollen wir sehen, sonst werden wir eine Verdachtskündigung, die ja sonst eben auch möglich ist und erfolgreich sein kann, aber sonst werden wir die ohne diese Anhörung, ohne diese Gelegenheit zur Stellungnahme für die Betroffenen, werden wir nie bestätigen. Das muss man also machen. Und es gehört zur Sachverhaltsaufklärung. Typischerweise wird das ganz am Ende des Sachverhalts, der Sachverhaltsaufklärung getan. Warum? Das hat auch manchmal ermittlungstaktische Gründe. So nennt das ja die Staatsanwaltschaft häufig gerne. Nämlich, dass man dann den Sachverhalt möglichst schon kennt oder zumindest alles das kennt, was man kennen können durfte oder sollte als Arbeitgeberin. Und dann kommt als letzter Schritt die Anhörung der Betroffenen, des Betroffenen zu dem Verdacht. Und das ist, was die Rechtsprechung sagt, die zumutbare Anstrengung zur Aufklärung, das muss eben sein. Und wie führt man diese durch? Es muss also natürlich gesagt werden, womit man es hier zu tun hat. Also derjenige, diejenige muss den Vorwurf mitgeteilt bekommen. um dann natürlich Stellung zu nehmen, also nicht irgendwie was ins Ungefähre hinein sagen, naja, wir prüfen irgendwelche Vertragspflichtverletzungen gegen Sie, das wird nicht ausreichen. Es muss also klar gesagt werden, was Sache ist, um es mal so ein bisschen salopp zu sagen. Allerdings kann das dann auch mündlich oder schriftlich passieren, per E-Mail, heutzutage übrigens auch immer häufiger, erlebe ich immer häufiger, über ein Videotelefonat, über Teams oder Zoom. Und das ist dann so der Ablauf einer solchen Anhörung.
Gibt es denn, wenn ich mir im Vorfeld den ganzen Prozess einmal so anschaue und ich schauen muss, dass ich da keine Fehler mache, gibt es irgendwelche Fristen, die ich einzuhalten habe? Also wie lange kann ich zuwarten, wenn ich von Dingen erfahre? Und wann kommt in dem Zusammenhang dann der Betriebsrat ins Spiel?
Ja, der Betriebsrat kommt genau in diesem Zusammenhang, glaube ich, wie Sie richtig sagen, ins Spiel. Und das Ganze ist dann ein Spiel auf mehreren Ebenen, muss man sagen. Nämlich einmal völlig richtig, natürlich gibt es eine Frist. Und diese Frist ergibt sich aus dem Kündigungsschutzrecht, nämlich aus dem BGB, der außerordentlichen Kündigung. Im Paragraph 626 Absatz 2 BGB steht die 2-Wochen-Frist bei der außerordentlichen fristlosen Kündigung drin. Die muss eingehalten werden. Also innerhalb dieser 2 Wochen muss die Kündigung erklärt werden. Da kommt es dann eben auf die Kenntnis der Arbeitgeberin an. Da ist das Gericht bzw. das BAG in letzter Zeit, in den letzten Jahren recht großzügig geworden und sagt, naja, wir gucken immer mal, wer denn da wie Kenntnis erlangt hat. Aber irgendwann laufen diese 2 Wochen und die muss man eben auch einhalten. Sonst ist die fristlose Kündigung und bei solchen Kündigungen, Verdachtskündigung, außerordentliche Vertragsverletzungen, Straftaten, spricht man ja immer über außerordentliche Kündigungen. Also die muss man wirklich im Auge behalten und damit korrespondiert dann auch direkt die Frist zur Anhörung des Betriebsrates, § 102 Betriebsverfassungsgesetz. Und hier, wo wir ja über eine außerordentliche fristlose Kündigung sprechen, gilt nicht die berühmte 7-Tages-Frist, sondern die 3-Tages-Frist. Das ist gut für die Arbeitgeberin, weil dann hat man etwas mehr Spielraum innerhalb dieser 2 Wochen. Da muss ja die Betriebsratsanhörung auch reingepresst werden, hätte ich jetzt fast gesagt. Aber es ist wirklich etwas, was schnell erfolgen muss. 2 Wochen gehen schnell ins Land. Und das ist etwas, was in diesen Konstellationen in der Praxis meiner Erfahrung nach auch immer wieder größte Schwierigkeiten bereitet.
Dann kommen wir zum Schluss noch einmal zu den Gemeinsamkeiten der beiden Kündigungsformen bzw. der Kündigungsgründe. In beiden Fällen, also der Druck- und der Verdachtskündigung, kommt es ja zwangsläufig irgendwann zu einer Interessenabwägung. Ist das arbeitgeberseitig in irgendeiner Form zu dokumentieren und wie ist diese durchzuführen?
Ja, also sie ist zu dokumentieren. Ich nehme vielleicht erstmal den zweiten Teil der Frage. Wie ist es durchzuführen, die Interessenabwägung? Und das darf man auch nicht unterschätzen. Immer wieder liest man das auch in Entscheidungen, in gerichtlichen Entscheidungen, dass das Kündigungen zum Verhängnis wird, weil das irgendwie schematisch gemacht wird. Da werden also nur Dinge reingeschrieben in der Interessenabwägung, die zulasten des Kündigenden, also der zu kündigenden Person gehen. Das ist natürlich keine Interessenabwägung, sondern die Interessenabwägung muss ja immer beides berücksichtigen, Interessenabwägung, das kommt ja von Waage, nicht? Also da sind immer 2 Schalen. Die eine, die neigt sich dann vielleicht zur anderen oder in die eine oder andere Richtung, aber trotzdem sind ja 2 Schalen da. Das heißt also, ich muss die Interessen des Betroffenen, der Betroffenen und die Unternehmensinteressen an der Beendigung des Arbeitsverhältnisses, die muss ich abwägen und dann zu einem Ergebnis kommen. Und das ist auch relativ frei in dem Sinne, dass es bestimmten Regeln nicht folgen muss, aber der gesunde Menschenverstand und erfahrene Personaler wissen es ja auch, der gibt einem da schon was vor, weil es gibt ja für jedes Arbeitsverhältnis auch etwas, auch bei schwersten Vertragsverletzungen, die das dafür spricht, also zum Beispiel was wie Lebensalter oder Unterhaltspflichten und dergleichen. Also das muss man tun und dann die richtige Frage, wie wird es dokumentiert? Spätestens in der Betriebsratsanhörung muss es dokumentiert werden, in den Kündigungsschreiben nicht unbedingt, aber in der Betriebsratsanhörung, da muss es stehen, denn alles das, was nicht in der Betriebsratsanhörung steht, darauf kann sich die Arbeitgeberin ja bekanntlich im Kündigungsschutzprozess nicht berufen. Und deswegen muss spätestens in der Betriebsratsanhörung die gut durchgeführte Interessenabwägung, da muss die dokumentiert werden. Das gilt für die Druckkündigung genauso wie für die Verdachtskündigung.
Ganz herzlichen Dank, lieber Dr. Lellay. Genau zu diesem Thema haben wir in der aktuellen Ausgabe 5 der Arbeit und Arbeitsrecht einen großartigen Beitrag von Professor Dieringer, der das Ganze noch einmal detailliert aufdröselt. Vielen Dank, lieber Dr. Lellay. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis dahin.
Dankeschön, tschüss.
Jetzt exklusiv für unsere Podcast-Hörer. Die AUA-Redaktion hat Ihnen in einem White Paper Musterformulierungen zur Mitarbeiterbindung zusammengestellt. Vom Thema Tiere im Betrieb bis hin zum Desk-Sharing. Laden Sie jetzt unsere Formulierungsvorschläge und Musterbetriebsvereinbarungen auf www.aua-online.de/musterformulare kostenlos herunter oder klicken Sie in die Shownotes.